Danke, Herr, für diesen Tag. Danke, dass wir in dieser Weise wieder den Gottesdienst haben dürfen. Und ich bete, lieber Herr, öffne uns doch jetzt die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Wäre ich ein Märchenerzähler? Manchmal erzähle ich unseren Enkeln schöne Geschichten, oder als unsere Kinder noch klein waren, hat man sich so selber was ausgedacht. Wenn ich ein Märchenerzähler wäre, dann würde ich jetzt folgende Geschichte erzählen. Es war einmal ein verkrüppeltes kleines Männlein, gelähmt an beiden Füßen. In dem Land, in dem es lebte, regierte ein König. Das Männlein stammte aus dem Haus des größten Feindes dieses Königs. Dieser Feind war sein Großvater. In einem Krieg kam der Großvater dieses Männleins ums Leben. Und das Männlein hatte allen Grund, nun um sein Leben zu fürchten. Es hatte alles verloren. Es war gelähmt, besaß kaum noch Lebensmut und hatte berechtigte Angst, nun zum Tode verurteilt zu werden. Es war so deprimiert, dass es sich selbst als einen toten Hund bezeichnete. Und tatsächlich, der König ließ dieses Männlein tatsächlich kurz nach dem Tod seines Erzfeindes, dessen Großvater, zu sich beordern. Er schickte seine Beamten aus, die sollten diesen Mann suchen und ihn ins Königshaus bringen. Aber jetzt war dieses Männlein im Königshaus und voller Überraschungen, denn der König begnadete es. Und nicht nur das, er überschüttete ihn mit allen Kostbarkeiten und Reichtümern. Der König gab ihm alles zurück, was er verloren hatte, ließ ihn an seinem Tisch essen, schenkte ihm eine lebenslange Rente und er selbst musste sich um nichts mehr kümmern. Schöne Geschichte für Kinder, oder? Könnte man als ein Märchen erzählen. Aber wir haben es ja gelesen. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Es ist eine wahre Geschichte. Wir könnten sagen, fast zu schön, um wahr zu sein. Aber diese Geschichte ist wirklich geschehen. Und Gott, der Heilige Geist, wollte diese Geschichte als eine richtig liebliche, nette Geschichte, fast wie ein Märchen, in die Bibel hineinlegen. Und das nicht ohne Grund. So eine schöne Geschichte, so eine faszinierende Geschichte, die soll in die Bibel. Und das nicht ohne Grund. Der Mann oder das Männlein hieß Mephibosheth. Er hatte einen Vater, das war ein großer Freund von David namens Jonathan. Der Großvater, der Erzfeind des Königs, war Saul. Und der König des Landes war David. Warum nimmt Gott, der Heilige Geist, diese Geschichte und setzt sie uns in die Bibel? Will er uns schön unterhalten? Sicherlich auch. Schöne Gute-Nacht-Geschichte, die man auch ein bisschen umkleiden kann vielleicht. Möglich. Aber wir wissen, dass der wahre Grund viel tiefer liegt. Gott, der Heilige Geist, möchte uns aufklären. Er möchte diese Geschichte anwenden auf unser Leben und auf das, was Gott ist. Denn diese Geschichte wird ein herrliches Bild für die Liebe Gottes zu seinen Feinden. Und David zum Beispiel, der Sieger, der Held, der König, wird zu einem herrlichen Symbol von dem Messias, Jesus Christus. Und der Lahme Mephibosheth, dieser ist ein Bild oder ein Symbol für uns Menschen, für unseren geistlichen Zustand, denn wir sind alle gelähmt und von Schande gezeichnet. Wir sind zurückgebliebene Menschen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Das ist meine Frage gewesen und ich habe mir einige Notizen gemacht. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, dass alle Gnade von Gott ausgeht. Und das zeigt uns David. Alle Gnade ging von David aus. Und wir lesen nochmal, und David sprach, ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, von meinem Erzfeind, damit ich ihn hinrichten lassen kann? Es hätte jeder andere König gemacht zu dieser Zeit. Dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Ach, ist das ein schönes Bild für die Liebe Gottes. Gott will nicht richten. Gott will Gnade schenken. Jesus Christus hat gesagt, ich bin nicht in diese Welt gekommen, um die Welt zu richten. Ich bin in diese Welt gekommen, um sie zu retten, um sie zu erlösen, um Gnade zu geben. Gott bietet in mir, euch verlorene Menschen, die ganze Gnade an. Ich habe das übrigens nachgezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ein paar Mal durchgelesen. Das Wort Gnade kommt 3-mal in dem Text vor. Vers 1, dass ich Gnade an ihm erweise. Vers 3, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise. Und dann Vers 7, denn ich will nur Gnade an dir erweisen. Alle Gnade geht von Gott aus. Das ist sein Geschenk an uns. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses dreimalige Vorkommen der Gnade vielleicht auch für die Dreieinheit Gottes spricht, der immer Gnade ausschüttet. Einmal von Gott dem Vater, von dem alle Gnade ausgeht, von Ewigkeit her. Alle Ratschlüsse, alle Heilsratschlüsse, alle Planungen gehen immer von Gott aus. Er hat zum Beispiel die Gemeinde Jesu erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat die Schöpfung geplant. Er hat die Erlösung erplant, den Heilsratschluss. Zweitens, Gott der Sohn, durch den alle Gnade verwirklicht wird. Alles, was Gott plant, davon ist Jesus Christus der Ausführende. Gott hat die Schöpfung geplant. Wer hat die Schöpfung kreiert? Jesus Christus, er ist der Schöpfer. Gott, der Vater, hat die Erlösung geplant. Wer hat sie ausgeführt? Jesus Christus. Er hat diese Gnade gebracht. Und drittens, Gott, der Heilige Geist, der ja alle Gnade lebendig macht, an unseren Herzen lebendig macht und im richtigen Moment auf den Punkt bringt. Das ist Gott, der Heilige Geist. Das ist sein Wirken. Also ich denke mal, dass Sie alle, die Sie das erlebt haben, von Neuem geboren sind, dass Sie sich da vielleicht noch dran erinnern können, muss nicht sein, davon ist die Erlösung nicht abhängig, aber manche erinnern sich ja daran, vor allen Dingen die so richtig aus der Welt kommen. Jetzt damals Elke, meine Frau und ich, wir kamen so richtig aus der Welt und auf einmal, eigentlich war man mehr oder weniger ablehnend und plötzlich wirst du suchend und kannst dir das gar nicht erklären und du wirst fragend und du weißt gar nicht warum und du hast vorher schon hier und da mal ein Zeugnis des Evangeliums gehört, aber ich für meinen Teil habe noch dagegen diskutiert und auf einmal kommt ein Punkt, da hörst du das Evangelium und da explodiert das förmlich in dir. Kannst du das nicht erklären? Das macht der Heilige Geist, der uns dann die Wiedergeburt schenkt. Das Wort Gnade bedeutet Herablassung oder Herabneigung. Und da sehen wir schon, ja, was Gnade ist. Gnade kommt von einem Höheren. Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade kann man sich nicht erarbeiten. Man kann nicht von unten nach oben sich irgendwie hoch dienen, um Gnade zu erfahren. Nein, im Gegenteil, Gnade beugt sich von oben nach unten. Ich habe das heute Morgen noch, ich bekomme täglich eine Andacht zugeschickt, seit neuestem, ich habe mich da abonniert und da sagt der Mann, der die Andacht leitet, oder er schreibt vielmehr auch über diesen Vers unter anderem: Mit was kann der Mensch seine Seele retten? Mit allen Reichtümern dieser Welt zusammengenommen ist er nicht imstande, seine Seele vom Tod zu erretten. Und Jesus Christus macht das. Der kommt von oben herunter auf diese Erde und bringt uns seine Gnade. Und mit seinem Blut bezahlt er für alle Menschen, für alle Zeiten. Und jeder, der das im Glauben annimmt, erfährt und wird gerufen an den Gnadentisch. Mir tun die Menschen so leid, die immer selber versuchen, sich glücklich sein zu erarbeiten oder sich die Gunst Gottes irgendwie zu verdienen, selber etwas zu tun, und dann machen sie alles Mögliche und gehen in Yoga und wollen sich selber vergessen, aber das hilft alles nur irgendwie Minuten. Ich habe da in einer Zeitung, hatte ich den Titel gelesen: Anleitung zum Glücklichsein. Und dann habe ich gedacht, oh, den Artikel liest du aber mal durch. Also ehrlich. Der Artikel besagt, dass man das Glück lernen kann. Wussten Sie das? Also wenn Sie nicht glücklich sind, ja, dann haben Sie aber irgendwie gefehlt in der Schule. Glück kann man lernen, ja, tatsächlich. Und dafür geben die dann Ratschläge. Und bitte lachen Sie nicht. Lachen verboten. Ich gebe Ihnen jetzt mal so auszugsweise mal so 2, 3 Ratschläge, die da standen, ja, von diesen Glücksbringern. Die gebe ich Ihnen mal weiter. Zum Beispiel: Machen Sie jeden Tag Ihr Bett. Wenn der ganze Tag schief läuft, haben Sie die eine Sache geschafft und richtig gemacht. Da sage ich meiner Frau: Du, ab jetzt mache ich mein Bett immer selber. Also das ist doch, Entschuldigung. Also du wirst glücklich, wenn du dir dein Bett selber gemacht hast. Und am Abend kannst du sagen: der ganze Tag war Mist. Alles daneben gegangen. Aber ich habe mir das Bett selber gemacht. Bin glücklich. Oh. Ja. Oder ein Ratschlag: Tanzen Sie in der Küche zu Ihrer Lieblingsmusik. Würde ja auch ein guter Ratschlag. Da denke ich mir, ja gut, wenn da manchmal vielleicht die Mutter hat 3 Kinder, einen Haufen Abwasch, ne, da kommen die Kinder noch schmutzig rein oder kreischen da rum oder sind vielleicht gerade ungehorsam gewesen und man hat diese und jene Sorgen, und die Mama: Ach, weißt du, ich tanze jetzt einfach hier in der Küche zu meiner Lieblingsmusik und da bin ich glücklich. Ja, wenn es nicht so ernst wäre. Halten Sie immer wieder inne und hören Sie auf Ihre Atmung. Und dann werde ich krank. Oder betrachten Sie eine Person oder einen Gegenstand. Also nach meinem Verständnis ist das alles irgendwie eine Selbsttäuschung. Aber wir sehen den ganzen Ernst, und da verdienen auch Leute noch Geld mit. So wirst du glücklich. Aber eins habe ich mir gedacht hier, ich meine, die haben das nicht so gemeint, aber diese Person schrieb da in dem Artikel: Betrachten Sie eine Person oder einen Gegenstand. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Das tue ich. Eine Person betrachten. Wen? Einen Gegenstand betrachten. Was? Oder das Kreuz, ja? Oder das Wort, okay. Jesus, die Person, da bin ich angekommen. Da werde ich glücklich. Nicht, dass ich dann keine Traurigkeiten mehr kennen würde. Aber das Leben ist durchgedrungen. Sein Kreuz. Es ist auffallend, wie David fragt, forscht, sucht und abholt. Schauen wir uns das mal an. Er fragt. Es war ihm ganz wichtig. Ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Da ist Gott auf der Suche. um Gnade mitzuteilen. Erforscht. Und der König sprach, wir sehen nur eine richtige, intensive Frage im Forschen, ist niemand mehr da vom Hause Sauls, dass ich Güte bzw. Gnade Gottes an ihm erweise? Er sucht, er forscht. Oder er fragt, er forscht und jetzt er sucht. Und der König sprach zu ihm, zu Ziba, wo ist er? Wo ist er? Gnade fragt, forscht, sucht und holt ab. Alles geht von David aus. Da sandte der König hin und ließ ihn holen aus dem Haus Makir des Sohnes Amiels von Lodebar. Ohne diese Gnade, die von David ausging, hätte Mephibosheth keine Chance gehabt. Nicht die geringste. Nicht die geringste. Seit dem Sündenfall ist Gott auf der Suche nach dem Menschen, wie David nach Mephibosheth. Wo ist er? Holt ihn. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der noch nicht erlöst ist? Klein oder groß? Vielleicht sucht er heute dich und zeigt auf dein Herz und sagt, du bist es, lass dich holen, lass dich abholen. Adam, wo bist du? Seit dem Sündenfall läuft Gott dem Menschen hinterher wie ein Verliebter und macht immer wieder neue Anträge. Und die Menschheit zeigt ihm die kalte Schulter. Sie weisen ihm ab, sie laufen ihm davon und Gott läuft ihnen hinterher. Die ganze Bibel ist ein Buch der Liebe Gottes, wie er uns hinterherläuft, wie er dieser ganzen Welt hinterherläuft, wie er immer und immer und immer wieder Israel hinterhergelaufen ist. Hat er doch nicht nötig. Aber er ist in seinem ganzen Wesen ist er Liebe, er kann gar nicht anders. Wir haben es ja auf unserem Haus stehen, nicht wahr? Gott sucht dich. Wie viele Menschen das sehen. Ist toll platziert. Ob die oben vom Zoo kommen, ja, oder hier an der Hauptstraße vorbeifahren oder hier vorbeilaufen. Gott sucht dich. Ich weiß noch, einer unserer Schwiegersöhne, italienischer Herkunft, der hat immer gesagt, ich habe das immer gesehen, wenn ich da vorbeigefahren bin. Gott sucht dich. Und ich habe mir immer mal vorgenommen, in diese Kirche, da gehe ich mal rein. Und dann kam er auch mal, und ich sage Ihnen, er hatte dann unsere Tochter kennengelernt. Und da kam er aber wie ein Italiener, schwarzer Anzug, ja, ganz adrett mit Krawatte und tollem Hemd und so weiter. So kam er in die Zionshalle und später hat sich bekehrt. Gott sucht dich. Niemand ist so weit von Gott entfernt, dass Gott nicht auf die Suche gehen würde, ihn finden könnte und ihn retten könnte. Hören Sie mal, vielleicht denken Sie, ja Mensch, ich weiß nicht. Aus welcher Situation kommt dieser Mephibosheth? Erst einmal, ich sagte es schon, er kam aus dem Feindeshaus Davids. Sein Großvater hat alles nur Erdenkliche getan, um diesen David zu ermorden. Der ließ nichts unversucht. Gut, sein Vater war ein Freund, da kommen wir noch drauf. Er war lahm an beiden Füßen. In der damaligen Zeit, ihr Lieben, das war nicht einfach. Und da hat er ja alles verloren. Er hatte ja alles verloren, er hat seine Besitztümer verloren. Wer sollte sich denn jetzt noch um ihn kümmern? Und dann noch gelähmt an den Füßen, er konnte ja nur noch betteln. Darum bezeichnet er sich selber als einen toten Hund. Hund ist ja schon schlimm genug, vom jüdischen Denken her. Ja? Hunde sind ja vom jüdischen Denken unreine Tiere. Die Nationen, die ganz weit weg Nationen, das waren für die Israeliten Hunde. Hunde leckten die Wunden von Lazarus. Jesus sagt, es ist nicht gut, dass ich das Brot des Lebens den Hunden gebe. Und die Frau sagt, doch, auch die Hunde brauchen doch. Es war noch ein Evangelium. Jesus wollte damit sagen, ich bin zuallererst für die Israeliten gekommen, für die Juden. Hunde, aber nicht genug mit Hunden, nein. Er sagt, ich bin ein toter Hund. Ja, das ist noch schlimmer, ein Kadaver. Brrr. Habe ich manchmal gesehen in Südamerika oder in Rumänien und wie die aufgebläht da liegen, tote Hunde überfahren oder sonst irgendwie getötet, vielleicht totgeschlagen oder was, grausam. Und Mephibosheth bedeutet, das habe ich nachgeschlagen, der das Schandbild anblasende. Mephibosheth. Und Boschet bedeutet einfach nur Scham. Scham. Jeder muss sich doch schämen vor einem lebendigen, heiligen Gott. Das ist ja genau unser Bild. Das symbolisiert alles unser wahres Wesen. Das sind wir wirklich. Das sind wir wirklich. Da können wir uns noch so viel einbilden hier in dieser Welt. Was für unsere Leistungen und wie technologisch, wie weit wir sind und wir haben alles selber im Griff. Es zählt doch nur, was wir in den Augen Gottes sind. Und in den Augen Gottes sind wir seine Feinde von Natur aus. Und trotzdem liebt er uns, als wir noch Feinde waren, kam Jesus Christus. Was tut der Mensch nicht alles, um Jesus Christus zu töten? Nicht nur einmal, jeden Tag, immer wieder, schon während 2000 Jahre will der Mensch nichts anderes als Jesus töten. Immer wieder töten, immer wieder töten. Er darf nicht existieren. Da werden Bücher darüber geschrieben. Da werden Vorträge gehalten. Da werden Filme gedreht. Immer mit dieser Last, bloß kein Jesus. Ich hörte von unserem Schwiegersohn Nathanael, der in Israel aufgewachsen ist. Er hat gesagt, in den jüdischen Schulen, in diesen jüdischen orthodoxen religiösen Schulen, da sind alle Bücher erlaubt. Aus dem Buddhismus, der Koran, alles, alles finden sie da, nur ein Buch nicht. Das Neue Testament ist verboten. Tod, Kadaver wie Hunde, Tod in Sünden, das ist unser eigentlicher Zustand, ja? Wer jetzt bekehrt ist, ist nicht mehr tot in Sünden, nein, der ist erlöst, ist ein Kind Gottes, aber unser natürlicher Zustand ist ja Tod in Sünden. Und wir sind ein Schandbild der Sünde. Unsere ganze Welt ist eigentlich entstellt, gekennzeichnet von Sünde, wo man auch steht und geht und alles ist gekennzeichnet von Sünde. Ein anderer Punkt. Gnade erhört Gebete. Es fällt auf, dass David bei seinem Handeln sehr auf seinen großen Freund Jonathan bedacht ist. Hätte er nicht nötig gehabt. Hier, wir lesen es, ja? Dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen. Es ist noch ein Sohn Jonathans da. Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Sohn des Sauls. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathans Willen. Warum? Warum? Jonathan war ein Freund Davids geworden gegen seinen eigenen Vater, das war schwierig. Und der Jonathan, der hat mit David zusammen einen Bund gemacht. Da war David noch verfolgt von Saul, aber bereits gesalbt als König. Und Jonathan wusste, du wirst König werden. Da sagt er, komm, ich möchte einen Bund mit dir machen, bitte, einen Bund mit dir machen. Und dann sagt er hier, 1. Samuel 20, 14, 15, und nicht nur während ich noch lebe und nicht nur an mir selbst, sollst du Gnade des Herrn erweisen, dass ich nicht sterbe. Auch meinem Haus sollst du deine Gnade nicht entziehen in Ewigkeit. Und auch nicht, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, jeden vom Erdboden weg. Bitte, bitte rette mein Haus. Bitte, David, rette mein Haus. Auf diese Bitte ist David eingegangen. Er hätte so machen müssen und Mephibosheth wegen Saul. Aber nein, wegen Jonathan. Komm. Komm an meinen Gnadentisch. Jonathan selber hat gehofft, noch leben zu dürfen, aber das hat Gott nicht erhört. Er verstarb, auch im Krieg, ja? Wie sein Vater Saul. Die Erfüllung seiner Bitte hat er nicht erlebt. Da war er schon tot. Aber David hat es umgesetzt. Was will uns das sagen? Bitte, ihr Großeltern, ihr Eltern, ihr jungen Leute, unterschätzt nicht das Gebet. Ihr seid Freunde Gottes. Ihr seid Kinder Gottes. Unterschätzt nicht das Gebet. Gib das Gebet für deine Angehörigen nicht auf. Manchmal denkst du, es passiert ja das Gegenteil. Es kann sein, dass du die Erhörung selber nicht erlebst. Kann sehr gut sein. Vertrau weiter. Bis zum letzten Atemzug. Als wir in Norddeutschland in eine Gemeinde gingen, da lernten wir eine Familie kennen, eine Bauernsfamilie, sehr gläubig, sehr fromm, sehr aufrichtig, Vater und Mutter, die hatten 7 Kinder. Alle 7 Kinder ungläubig. Schlimm. In der Welt, der eine ist zum Alkoholiker geworden. Wenn der nicht morgens schon sein Bier kriegte, dann zitterte alles. Die anderen auch in der Welt, der Vater, die Mutter, haben gebetet, gebetet, treu gebetet, waren auch Vorbild, ist der Papa gestorben. Alle 7 kamen zum Glauben. Der, der so gezittert hatte, im Alkohol, der ist Missionar in Afrika geworden. Eine andere Tochter ist auch Missionarin geworden. Verschiedene haben eine theologische Ausbildung gemacht. Jemand anders ist Ältester geworden in der Gemeinde, Mitältester. Und ein weiterer, ich glaube der Jüngste ist es damals gewesen, der wurde Jugendleiter. Unterschätzt das Gebet nicht. Gnade beschenkt unerschöpflich. Wir kennen das Lied Gnade tief wie die tiefste See, ja? Gnade fließt von des Kreuzes Höhe. Gnade genügt für die Ewigkeit. Gnade für dich alle Zeit. Ich habe den Text durchgelesen und dann habe ich mir überlegt, ja, was tut eigentlich die Gnade? Verschiedene Punkte möchte ich jetzt nur kurz anreißen. Seine Gnade nimmt die Furcht, halt, seine Gnade nimmt die Furcht und schenkt Frieden. Da kommt dieser Mephibosheth voller Angst, gelähmt an den Füßen, muss wahrscheinlich halb getragen werden oder unterstützt werden. Und er weiß ja nichts von dem Bund, den sein Vater mit David gemacht hat, gehe ich mal von aus, weiß es nicht. Und er hat seinen grausamen Großvater vor Augen und jetzt könnte das doch der rachsüchtige König sein. Und jetzt wird er getragen und wird da gebracht und jetzt steht er da vor diesem König und da sagt der König ihm, schaut ihn tief in die Augen voller Liebe und sagt, du Mephibosheth, fürchte dich nicht, denn ich will nur eins, ich will Gnade an dir erweisen. So dürfen wir zu Gott kommen. So sind wir eingeladen, da muss keiner denken. Mich nimmt er nicht. Gnade schenkt einen Neuanfang. Ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Stell dir das mal vor. Nicht nur, dass ich begnadige dich mal. Gut, jetzt geh wieder und dann tschüss. Sei froh, dass ich dich nicht umbringe. Nein, das reicht David nicht. Das reicht ihm nicht. Er sagt, fürchte dich nicht, du kriegst Gnade, aber nicht nur das. Ich gebe dir alle Felder, alle Besitztümer deines Vaters Saul zurück, alles, was du verloren hast. Ein totaler Neuanfang. Du kriegst alles wieder erstattet. Gnade beerbt. Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben, sagt David zu Ziba, dem Knecht. Dem sagt er, alles, Ziba. Der ist dann nachher später verkehrt mit umgegangen, dieser Lümmel. Ja? Aber Gott sagt, du Ziba, sorg dafür. Alle Besitztümer gehören Mephibosheth. Er ist der Erbe. Und wie sagt es das Neue Testament zu dir und zu mir, die wir gerettet sind? Wir sind Erben, Miterben und Erben Christi. Als Söhne und Töchter Gottes. Kriegen alles zurück. Ach, viel mehr. Und dann, ja, Gnade führt an den Tisch Gottes. An den gedeckten Tisch Gottes. Gucken Sie mal. Du aber sollst beständig an meinem Tisch essen. Viermal wird das gesagt. Und Mephibosheth, der Sohn seines Herrn, soll beständig an meinem Tisch essen. Vers 11. Und Mephibosheth, sprach der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Hören wir da nicht Gott reden? Ist das nicht Gottes Angebot an uns, der uns zu Königskindern macht? Und Mephibosheth wohnte in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen, verdient haben wir es nicht. Was ist das für ein... Ich möchte ja nicht wissen, wie das wird, wenn wir da oben ankommen. Gut. Das da vorne ist Traubensaft übrigens. Nein. Ich meine, wir haben schwerkranke Menschen um uns herum. Und man selber wird auch älter, nicht? Und gebrechlicher. Gott, der uns ja jetzt schon beschenkt, wie wird es sein in seiner Herrlichkeit? Können Sie sich das vorstellen? Nee, können wir nicht. Ist unmöglich. Unmöglich. Der Gott, der hat ein Tropfen Wasser geschaffen. Und die Meere. Er hat den Sandkorn geschaffen und die Kontinente. Er hat die kleinste Zelle deines Leibes geschaffen und deinen ganzen Körper. Wie wird es sein, wenn wir da ankommen? Wenn endlich das Leid hinter uns gelassen ist? Die Not. Ja. Was ist der Ausdruck tiefster Gemeinschaft? Ich würde sagen Tischgemeinschaft, oder stimmt's nicht? Darum feiern wir Abendmahl, weil Abendmahl ist ja auch ein Symbol dafür, dass wir Glieder am Leib Christi sind. Wir haben hier ganz enge geistliche Gemeinschaft, darum feiern wir Abendmahl. Wenn eine Familie am Tisch sitzt, Geburtstagstisch, Mittagstisch, man hat Gäste eingeladen zu einer Feier, dann ist doch da Kommunikation, Anteilnahme. Man streckt die Füße unter dem Tisch auf. Das ist Ausdruck tiefster Gemeinschaft, da gehört man dazu, tiefster Kommunikation, da kann man miteinander reden und auch fröhlich sein, auch Sorgen besprechen, ja? Ich habe, ja, manchmal ist das gar nicht so schlecht. Ich habe da was gefunden aus dem Katechismus. Aus dem Katechismus, aus dem katholischen Erwachsenenkatechismus. Aber gut. Die Gnade ist keine dinghafte Größe. Gnade ist Gott selbst in seiner Selbstmitteilung an uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Gnade bedeutet deshalb im tiefsten, dass wir von Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist unbedingt angenommen sind, bejaht sind und geliebt sind und dass wir in dieser Liebe ganz eins sind mit ihm. Gnade ist also personale Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott, personale Teilhabe am Leben Gottes. Diese unbedingte Annahme in der Begegnung mit der unendlichen Liebe Gottes ist die letzte und höchste Erfüllung des Menschen, das Heil des Menschen. Gott lädt dich ein an seinen Tisch. Er will tiefste Gemeinschaft mit dir haben. Und der Mephibosheth wusste, da kann mich jetzt nichts mehr daraus reißen. Es heißt, beständige Teilhabe am Tisch Davids. Beständig, beständig. Abendmahl. Da ruft Jesus seine Jünger. Hat Sehnsucht. Setzt den neuen Bund ein. Ich möchte diese Gemeinschaft mit euch haben. Spurgeon sagt, Gott öffnet uns seine ganze Fülle. Wir sitzen nicht am Tisch eines Geizhalses. Das war ja auch so schön aus dem Epheserbrief, ja? Kapitel 3 war es, ne? Kapitel 3. Gott aber kann machen, heißt es. Gott kann euch überschütten. Er kann, es muss nicht sein, aber geistlich auf jeden Fall. Geistlich auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich Ihnen noch zum Schluss zeigen oder sagen, was dieser Tisch nicht ist. Und da lehne ich mich an jemanden an, an Axel Kühner. Habe ich irgendwann vor vielen Jahren mal gelesen und habe gedacht, ah, das ist noch passend, das packe ich jetzt dazu, was dieser Tisch nicht ist. Der Tisch Gottes, wo wir eingeladen sind, woran wir eingeladen sind, dieser Tisch ist kein Arbeitstisch. Es geht bei Gott nicht um Leistung und um Mühe. Gott selbst ist der Gastgeber. Dieser Tisch ist kein Richtertisch. Wir sind nicht vorgeladen, sondern wir sind eingeladen. Nicht zum Verhör vorgeladen. Gott will uns zuhören. Es ist kein Ladentisch, da kann man nicht kaufen und bezahlen, da wird man von Gott beschenkt. Ist auch kein Verhandlungstisch. Wir müssen dort nicht handeln, Gott ist nicht unser Gegner, er ist unser Vater. Gottes Gnadentisch ist mit Liebe gedeckt, das haben wir auch gesungen. Dort sind wir eingeladen zum Feiern, zum Ausruhen. Zum Genießen, zum Entspannen, zum Sattwerden, zum Bleiben, um ewig dort zu wohnen. Lass dich einladen. Ich schließe mit Lukas 14, 7. Und er sandte seine Knecht zur Stunde des Gastmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereitet. Amen. Ja, Herr, wir danken dir. Du lädst uns ein, an deinen Tisch, deine Kinder zu sein. Du hast uns alles bereitet in und durch deinen Sohn. Immer wieder, Herr, will ich mich darüber freuen und diese Einladung annehmen, tief in meinem Herzen. Und schenke, dass jetzt vielleicht Menschen da sind, die sagen, ja, jetzt wird es aber höchste Zeit. Ich will doch diese Einladung nicht verpassen. Wirke du es durch deinen Geist, Herr, dass sie Ja sagen. Amen.